Info 3 Mittag.
Umstrittener Schweizer Atomausstieg. Die vier Akademien der Wissenschaft beurteilen die Zukunft unterschiedlich. Rüge an die Adresse des UVEC. Das Departement hätte Einwände gegen das AKW Mühleberg prüfen sollen, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Und ein Mordprozess mit politischem Zündstoff. Die Gerichtsverhandlung gegen die Ehefrau des entmachteten chinesischen Spitzenpolitikers Bo Xilai ist zu Ende. Das Wetter heute und morgen oft sonnig, im Osten zeitweise dichtere Wolken. Mit Biese wird es etwa 24 Grad warm. Im Info3-Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
In Sachen Atomausstieg herrscht in der Schweiz Uneinigkeit bei den vier Akademien der Wissenschaften. An einer Medienkonferenz in Bern wurde betont, es bestünden unterschiedliche Ansichten, ob die Kernkraft in der Schweiz auch längerfristig genutzt werden solle. Einig sind sich die Forscher bezüglich der Nuklearforschung. Diese solle auf jeden Fall weitergeführt werden. Ansonsten unterstützen die Akademien die Strategie des Bundesrats. Unter anderem soll der Strombedarf verstärkt aus erneuerbaren Energien gedeckt und die Effizienz gesteigert werden. Der Bundesrat hatte nach der Atomkatastrophe in Japan den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Das Departement UVEC muss die Betriebsbewilligung für das Atomkraftwerk Mühleberg überprüfen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Überprüfung war im letzten September von Atomkraftgegnern verlangt worden. Das UVEC hatte das entsprechende Gesuch mit der Begründung abgelehnt, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat gewährleiste die laufende Aufsicht. Das Bundesverwaltungsgericht kam nun zum Schluss, die Sicherheitsbedenken der Atomkraftgegner seien glaubhaft gewesen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist weiterhin auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2012 um 7,5% auf gut 44 Milliarden Franken und der Gewinn stieg um 8,9% auf 5,1 Milliarden Franken. Vor allem in den aufstrebenden Ländern in Asien und Südamerika legte Nestlé deutlich zu. Ägyptische Polizisten haben in der Stadt El Arish auf der Sinai-Halbinsel ein Feuergefecht geführt. Dies berichtet das staatliche ägyptische Fernsehen. Das Gefecht sei vor einem Polizeiposten in El Arish ausgetragen worden. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Im Sinai werden jetzt auch Truppen mit Panzern eingesetzt, seit Bewaffnete am Sonntag einen Grenzposten beim Gazastreifen angegriffen hatten. In China ist der Mordprozess gegen die Ehefrau des entmachteten Politikers Bo Xilai nach nur einem Tag beendet worden. Offen ist, wann das Urteil gefällt wird. Der Angeklagten Gu Kailai drohen mehr als 10 Jahre Haft oder sogar die Todesstrafe. Mitangeklagt ist ein Hausangestellter von Gu. Ihnen beiden wird die Ermordung eines britischen Geschäftsmanns vorgeworfen. Hintergrund sind offenbar verbotene Geschäfte. Die Affäre kostete Bo Xilai den Sitz im Politbüro und das Amt des Parteichefs in der Region Chongqing. In der russischen Stadt Kasan hat ein Spezialkommando mehr als 20 Kinder aus dem unterirdischen Bunkersystem einer Sekte befreit. In diesem hatten sie zusammen mit 50 Erwachsenen über 10 Jahre lang gelebt, ohne Sonnenlicht und Heizung, wie eine russische Zeitung berichtet. Die Kinder hätten sich in einem schlechten Zustand befunden und seien in Waisenhäuser gebracht worden. Gegen die Mitglieder der Sekte wird laut der Zeitung wegen Kindsmisshandlung ermittelt. Die Vereinigten Staaten beteiligen sich zum ersten Mal aktiv an der Beseitigung von Umweltschäden in Vietnam. Die USA hatten während des Vietnamkriegs die dioxinhaltige Chemikalie Agent Orange großflächig versprüht. Nun helfen sie mit, das Umweltgift aus dem Boden zu entfernen. Bereits in den letzten Jahren haben die USA rund 60 Millionen Dollar für die Sanierung der Umwelt und für soziale Arbeiten in Vietnam gezahlt, sich aber bislang nicht direkt an der Beseitigung von Dioxin beteiligt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.508 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.2013 gehandelt, der Dollar zu 97,33 Rappen.
Info 3 Mittag. die Themen.
Die Korruption in China als Problem für die Führung. Der Mordprozess gegen die Frau des gefallenen Spitzenpolitikers Bo Xilai wirft ein Schlaglicht auf die Machenschaften innerhalb der Kommunistischen Partei. Wir sprechen darüber. Und Syrer in der Schweiz und die große Last des Bürgerkriegs. Die Sorge um die Angehörigen in der Heimat ist groß. Die Hoffnungslosigkeit kostet Kraft.
Die Menschen nach 18 Monaten, die sind müde. Die haben das Gefühl, dass Demonstrationen bringen nicht so viel jetzt, weil die Welt schaut nur zu.
Der Besuch bei drei Syrern, die bei uns leben, auch das nach Wetter und Verkehr.
Heute und morgen oft sonnig, im Osten zeitweise dichtere Wolken. Im Norden mit Bise um 24 Grad, im Süden 29 Grad. DRS3 Verkehrsinformation von 12.06 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo. 4 Kilometer Stau und eine Wartezeit von 40 Minuten.
Info 3 Mittag.
Es ist ein Desaster für Chinas kommunistische Partei. Die Ehefrau des gestürzten Spitzenpolitikers Bo Xilai, einst einer der größten Hoffnungsträger im Land, stand heute vor Gericht. Angeklagt war sie wegen Mordes. Sie soll einen britischen Geschäftsmann vergiftet haben. Die Staatsmedien nannten das Verfahren einen Test für die Rechtsstaatlichkeit Chinas. Kritiker sprechen dagegen von einem brisanten politischen Prozess. Inzwischen, wir haben es gehört, ist der Prozess zu Ende gegangen. Ich habe Urs Morf in Peking gefragt, was ist bekannt?
Die Anklage gegen Gu Kailai, so heißt ja diese Frau, die lautete darauf, dass sie im letzten November einen englischen Geschäftsmann per Gift ermorden lassen hat. Und wie ein Sprecher des Gerichts vor kurzem gesagt hat, hat sie sich schuldig bekannt. Der Prozess ist zu Ende. Das Urteil wird aber erst später bekannt gegeben, zu einem späteren Zeitpunkt, nicht mehr heute.
Sie sagen, sie hat sich schuldig bekannt. Was bedeutet das?
Das wird ihr als mildernder Umstand angerechnet. Das heißt, dass sie somit eigentlich mit einem sogenannten bedingten Todesurteil rechnen kann. Das heißt, es wird ein Todesurteil ausgesprochen, aber das wird dann nach 2 Jahren automatisch in lebenslängliches Gefängnis verwandelt.
Sie haben es gesagt, im Kern dieses Prozesses geht es um Mord, doch der Prozess ist auch hochpolitisch. Warum?
Ja, weil dieser Mordfall, also wie der geplatzt ist, das hat die kommunistische Partei intern extrem schwer erschüttert. Und das ist darum, weil die Frau Gu, das ist ja nicht irgendwer. Und sie selbst stammt aus einer revolutionären Veteranenfamilie und ihr Mann Bo Xilai, das war bis vor kurzem einer der leuchtendsten Sterne am chinesischen Polithimmel. Und er war bereits Mitglied des 25-köpfigen Politbüros und es war ganz klar bis vor kurzem, dass er im Herbst, im Oktober, wenn die Kommunistische Partei ihre Führungsspitze neu besetzt, dass er dann ins allerhöchste Machtgremium aufsteigen würde. Und dann ist dieser Mordfall bekannt geworden. Bo Xilai hat versucht, die polizeiliche Untersuchung zu behindern und daraufhin ist er in Ungnade gefallen, seine Ämter enthoben worden und da stehen wir heute.
Dieser Prozess hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden. In China wird er quasi totgeschwiegen. Wovor haben die Behörden Angst?
Es gibt 2 Gründe. Der eine Grund ist, dass der Bo Gu-Skandal, wie er hier genannt wird, der hat parteiintern heftige Machtkämpfe ausgelöst, weil eben Bo Xilai auch sehr prominent war und eine mächtige Seilschaft hinter sich hat. Und der andere Grund war, dass ausgekommen ist, dass die Bo-Familie über riesige Vermögenswerte verfügte, von denen völlig unklar ist, wie sie sich die beschafft hat. Und was noch dazu kam, sie hat auf illegalem Weg versucht, große Teile von diesem Vermögen ins Ausland zu schaffen. Und gleich daraufhin, wie das ruchbar wurde, gab es riesige Gerüchtewellen hier, vor allem im Internet, dass eben die Bo-Familie längst nicht eine Ausnahmeerscheinung sei, sondern dass mehrere von den Familien der obersten Führungsspitzen ähnlich handelten. Und das ist eben ruchbar geworden und das will man jetzt so kurz vor dem Parteitag, dem entscheidenden im Herbst, nicht alles nochmal hochkochen lassen.
Es geht also auch um Korruption, das heißt, diese ist innerhalb der Kommunistischen Partei weit verbreitet. Wie weit denn?
Das ist das, was die Führung eben verhindern will, dass man zu offen darüber redet. Aber ganz offensichtlich hat sich hier eine neue rote Aristokratie eingenistet und Ich denke, das ist wirklich sehr weit verbreitet und eben bis weit in hohe Ränge herauf. Es ist seit langem bekannt, dass auch von ehemaligen hohen Funktionären der Regierung, Ministerpräsidenten und so weiter, dass deren Söhne und Töchter im Ausland studiert haben. Es ist eigentlich fragwürdig, wie sich diese Familien das leisten konnten, weil Parteifunktionäre hier nicht wahnsinnig viel verdienen. Und es ist auch bekannt, dass eben auch heutige Spitzenfunktionäre, deren Familienmitglieder über große Grundbesitze im Ausland verfügen.
Informationen waren das von Urs Morf, unserem Korrespondenten in Peking.
Info 3 Mittag.
Anderthalb Jahre Gewalt, 20.000 Tote und kein Ende in Sicht. Die Lage in Syrien scheint je länger, desto mehr hoffnungslos. Viele Versuche, Frieden zu stiften, sind bereits gescheitert. Heute nun hat Irans Präsidentin Teheran zu einer Syrien-Konferenz geladen. Unabhängig von den internationalen Bemühungen leiden die Syrerinnen und Syrer unter der Situation in ihrem Land. Auch in der Schweiz leben rund 3.500 Syrer. Sie sind in Sicherheit, das Leiden in der Heimat aber lässt sie kaum zur Ruhe kommen. Dominik Meyer hat drei von ihnen getroffen.
Die Wohnung ist schlicht und schmucklos. Der Fernseher läuft, Kriegsbilder aus Aleppo. Ahmed Alabut sitzt am Computer, öffnet ein Foto. Verwandte in Syrien haben es ihm per Facebook geschickt. Das Bild eines verstümmelten Kindes. Das sei sein Cousin, sagt Ahmed.
Ja, mein Cousin. Ja, er ist 3 Jahre alt.
Scharfschützen hätten das Kind erschossen. Ahmed verbringt Stunden mit solchen Bildern. Seine Frau versuche, ihn etwas abzulenken.
Zum Beispiel, sie sagt mir, gehen wir spazieren zusammen. Bitte nicht mehr Fernsehen einschalten.
Doch Ahmed kommt nicht zur Ruhe. Der 31-Jährige ist arbeitslos. In Aleppo hat er Elektroingenieur studiert. Er kämpfte für Menschenrechte, wurde verhaftet, floh in die Schweiz. Nach 9 Jahren ist immer noch offen, ob er Asyl erhält. Das belastet. Und seit dem Ausbruch der Kämpfe in Syrien geht es ihm immer schlechter.
Ich habe jetzt Depression und ich nehme Tablette auch. Mein Körper hier, aber mein Denken dort. Ich bin sowieso hier wie tot. Besser dort, dort, nicht hier, oder?
Wenn seine Frau nicht wäre, sagt er, dann würde er zurückkehren und sich den Kampf gegen das Regime anschließen. Heute hat Ahmed Alabut Besuch von Ziad Malki. Letztes Jahr demonstrierten beide in Lausanne und Genf für Demokratie in Syrien. Malki hatte die Demonstrationen mitorganisiert. Er ist erst 31-jährig, aber ein Meinungsführer. Die Stimmung unter den Syrern in der Schweiz habe sich verändert in den letzten Monaten.
Demonstrationen, Kundgebungen sind weniger geworden. Die Menschen nach 18 Monaten, die sind müde. Die haben das Gefühl, dass Demonstrationen bringen nicht so viel jetzt, weil die Welt schaut nur zu.
Und in Syrien sprechen ohnehin nur noch die Waffen. Rund 3.500 Syrer leben in der Schweiz. Öffentlich äußern sich vor allem Regimegegner. Eine Ausnahme ist Said. Nach längerem Zögern hat er einem Treffen zugestimmt. Said kam vor über 20 Jahren in die Schweiz. Er hat eine gute berufliche Stellung hier. Said ist nicht sein richtiger Name. Auch seine Stimme haben wir nachträglich verfremdet. Er sagt, sehr viele in seiner Heimat seien gegen einen Umsturz.
Mindestens 50% von der Bevölkerung, ich will nicht sagen, dass sie für den Staat, aber eher für Stabilität. Und sie wollen, und ich auch, keinen zweiten Irak in Syrien haben.
Ein zweiter Irak, das heißt für Said Terror, Entführungen, Mord, Vertreibungen. Christen würden zur Zielscheibe. Said ist syrischer Christ. Auch er hat Verwandte verloren in den letzten Monaten. Doch sie starben als Soldaten der Regierungsarmee. Und vor 3 Wochen erst riss eine Bombe einen Cousin beide Hände ab.
Das Bild vorzustellen, wie ein Mensch, ein 22-Jähriger, wo gezwungen worden ist, in Militär zu gehen und am Schluss verliert er die Hände. Das sind junge Menschen, die müssen kämpfen, die haben keine Wahl und die werden auch umgebracht.
Er sei kein Anhänger des Assad-Regimes, sagt Said. Doch die Angst vor der Ungewissheit nach einem Umsturz überwiege einfach alles.
Ich sehe nur noch schwarz.
Said, Ziad Malki, Ahmed Alabut, sie alle wünschen sich einen raschen Frieden. Doch die Hoffnung darauf haben sie verloren.
Hoffnungslosigkeit bei Syrern in der Schweiz, das war ein Bericht von Dominik Meyer. Und das war Info 3 am Mittag. Uns gibt es um 17 Uhr das nächste Mal. Redaktion und am Mikrofon heute Brigitte Kramer.